Ich begrüße Sie zur August-Ausgabe der Talk Noir. In John Bassoffs Kriminalroman Todestaufe sucht Vivian Davidson 2018 die Ruine eines Hauses in Thompsonville erneut auf und erhängt sich. 1984 ist dort Reuben Ray erschossen worden. Warum hat sie Reuben getötet? Und warum hat sie so lange gewartet, nachdem sie mit dem Mord davongekommen war? Abgesehen von den Schwarzpappeln und Weiden, die sich in langen Reihen links und rechts des South Platte River dahinzogen, zeichnete sich die Gegend rund um Thompsonville vor allem durch Ödnis und Verlassenheit aus. Bis auf ein riesiges Getreidefeld war das Land in diesem Teil Colorados, das nach Westen sanft abfiel, von goldbraunem Büffelgras bedeckt. Über der Stadt ballte sich der sonst wolkenlose blaue Himmel zu einem grauen Gewitterwirbel zusammen, um dann ebenso unvermittelt zu unheilschwangerer Ruhe zurückzukehren. Das verwitterte, rissige Asphaltband des Highway 53 erstreckte sich im Norden wie im Süden bis zum Horizont. Parallel dazu fanden sich vereinzelt Spuren von Leben, soweit es das im östlichen Colorado überhaupt gab. Eisenbahngleise, Telefonmasten, Futtersilos, Reifenfriedhöfe, hier und da lag etwas vom Highway zurückversetzt, auch eine Milchfarm oder eine Pferderanch. Das war alles. Etwa 5 Kilometer östlich von Thompsonville stand ein gemauertes Versammlungshaus für die Landbevölkerung. Obwohl es schon lange nicht mehr genutzt wurde, hing noch ein schmutziges Schild daran. Liberty Hall, der Gemeinschaft zu Diensten. So als würde er auf eine Dorffeier warten, die nie stattfinde, parkte er an diesem Abend ein ramponierter Lincoln Continental mit Sprung in der Windschutzscheibe und Plattenreifen vor dem Haus. Gleich dahinter stand eine Gruppe winzerzauster kahler Schwarzpappeln und hinter diesen ein heruntergekommenes Farmhaus, dessen ursprünglicher weißer Anstrich sich dort, wo er nicht abgeblättert war, ins Bräunliche verfärbt hatte. Die Fenster waren vernagelt, die Veranda hing durch, als sinke sie ins Grab und die struppige Rasenfläche davor war mit Autoteilen und Bierdosen übersät. Die kühle Abendbrise hatte die Gadsden-Flagge mit der Klapperschlange in Drohhaltung und der Warnung »Don't treat on me«, die am Haus hing, aufgeschreckt und ließ sie flattern. Das Verandalicht flackerte. Im Haus sah es nicht viel besser aus. In einer Wohnzimmerecke stand ein kleiner Fernseher, die Antenne locker mit Alufolie umwickelt. Es lief »The A-Team«, aber niemand war da, um es zu sehen. Die einzigen Möbelstücke waren ein Holzstuhl und eine Whiskykiste, die als Behelfstisch diente. Auf der Kiste lagen ungeöffnete Briefe, das Foto eines Mädchens mit Zöpfen und ein Taschenmesser. Ein schmaler Gang führte in die Küche, der schmutzige Dielenboden warf sich auf. In der Küchenmitte stand ein runder Metalltisch, darunter ein Päckchen Salem und ein Aschenbecher mit mehreren ausgedrückten Zigaretten sowie eine leere Flasche Old Crow und ein Saftglas mit einem kleinen Rest Whisky. Um den Tisch standen 3 Klappstühle und auf einem saß ein Mann Anfang 30, der Schädel kahlrasiert, der Mund verkniffen. Sein weißes T-Shirt war für den breiten Brustkorb zu klein. Beide Arme waren voller Tätowierungen, die bereits verblassten. Am auffälligsten war die Tätowierung an seinem Hals, eine Rose, von deren Blütenblättern Blut tropfte. Er nahm das Zigarettenpäckchen, zog eine krumme Salem heraus, steckte sie sich in den Mund und zündete sie mit einem Feuerzeug an. Er kniff die Augen zusammen. Aus seinen Nasenlöchern troff Rauch. Die nächsten paar Minuten bewegte er sich kaum. Nur ab und zu hob er eine schwielige Hand zum Mund, um an der Zigarette zu ziehen. Die Zigarette war fast bis zum Filter heruntergebrannt, als der Kopf des Mannes nach rechts herumfuhr und ein Auge zu zucken begann. Aus dem Wohnzimmer drangen Geräusche herüber, erst das Öffnen der Haustür, dann Schritte auf den Holzdielen. Dennoch blieb der Mann unbewegt sitzen. Im nächsten Moment erschien eine Frau im Türrahmen und blieb stehen. Sie war groß und schlank und hübsch. Ihre schwarzen Haare waren hochgesteckt, ihre Augen leuchteten kornblumenblau. Sie hatte Lippenstift aufgetragen, war sonst aber ungeschminkt. Das weiße Kleid reichte ihr bis zu den Waden. Über die Schulter hatte sie eine rote Tasche geschlungen. Der Mann musterte sie und verzog den Mund zu einem Grinsen.
»Da ist sie ja wieder«, sagte er mit rauer Stimme,
so als hätte er seit Monaten nicht mehr gesprochen.
»Wusste ich doch, dass du zurückkommst.« Ihr Sohn, Hal Davidson, kehrt zur Beerdigung zurück nach Hause, nachdem er vom Tod seiner Mutter erfahren hat. Übersetzt an Sven Koch, durchsucht er das Haus auf der Suche nach Antworten und findet eine Pistole, eine Polaroid-Aufnahme des Toten, einen unsignierten Liebesbrief, der noch mehr Fragen aufwirft. Holt und seine Mutter hatten nicht das beste Verhältnis. Nun sieht er sich von Erinnerungslücken umschlossen, die er zu schließen versucht. Es war mehr als 20 Jahre her, seit Holt seine Kleidung, Toilettenartikel und ein paar wertlose Andenken in zwei Taschen gepackt und den Daumen rausgestreckt hatte, um möglichst weit von Thompsonville und seiner Mutter wegzukommen. Danach war er nie wieder in seiner Heimatstadt gewesen. Seine Mutter allerdings hatte ihn 5 oder 6 Mal in Topeka besucht. Und jedes Mal hat er sich nichts anderes gewünscht, als dass sie wieder verschwände. In seiner Kindheit war das völlig anders gewesen. Als kleiner Junge hatte er ihre Anwesenheit gebraucht und war panisch geworden, sobald sie außer Hörweite war oder war in Tränen ausgebrochen, wenn sie bei Anbruch der Dunkelheit nicht zu Hause war. Weil sein Vater Monate vor seiner Geburt in eine andere Stadt gezogen war, war sie Holz einzige Beschützerin. Nachts konnte er nur schlafen, wenn die Tür einen Spalt breit offen war und er immer ein Eckchen ihres Schlafzimmers sehen konnte und wusste, dass sie in der Nähe war. Sobald er morgens von der Sonne geweckt wurde, ging er auf 10 Spitzen durch den Gang und stieg zu ihr ins Bett, wo sie ihn eng an sich zog und ihm beim Atmen zuhörte. Abends aßen sie zusammen am Küchentisch, lachten und erzählten sich Geschichten. Wenn sie das Geschirr gespült hatten, tanzten sie zu Elvis und den Beatles, während seine ältere Schwester Ophelia klatschte und mit den Füßen stampfte. Wenn er sich nur irgendwann wieder so geborgen fühlen würde. Nachdem die Männer in Weiß Ophelia mitgenommen hatten, veränderte sich seine Mutter. Vielleicht hat es auch vorher begonnen. Holts Erinnerungen an diese Zeit waren verschwommen, trübe. Wenn er danach frühmorgens zu ihr ins Bett gekrochen kam, zog sie nicht mehr an sich und hörte ihm nicht mehr beim Atmen zu. Stattdessen rollte sie sich auf die andere Seite, drehte ihm den Rücken zu, zog die Knie an die Brust und schluchzte leise. Beim Abendessen wurde nicht mehr gelacht und keine Geschichten erzählt. Sie saß nur aufrecht und still da, starrte langsam und methodisch kauend vor sich hin und brachte kaum ein Wort heraus. Kurz darauf kamen die Wutanfälle, bei denen sie Holt ohne Anlass anfuhr, anschrie und beschimpfte und ihm manchmal am Handgelenk packte und gegen die Wand stieß. Und es gab Nächte, lange, einsame Nächte, in denen sie stundenlang das schwarze Fenster anstarrte und wartete. Auf was? Es war, als würde sie Holt die Schuld an Ophelias Wahnsinn geben. Die Schuld für die Dunkelheit, die in ihr Leben gekommen war, seit seine Schwester nicht mehr da war. Je älter Holt wurde, 7, 8, 9, desto mehr Zeit verbrachte seine Mutter in der Kirche, desto mehr las sie in der Bibel, desto häufiger kniete sie sich zum Beten nieder. Sie wollte ihren Glauben auf ihn übertragen und jeden Abend beim Zubettgehen stand sie daneben und passte auf das, was er betete und die Worte, die er vor sich hin murmelte, fromm und gottgefällig waren. Und sonntags fuhr sie mit ihm zum nahen Mineral Lake und taufte ihn wieder und wieder. Keine Sünden mehr, flüsterte sie. Keine einzige. Ein Melodrama, das von Traurigkeit und Schuldgefühlen auf der Suche nach Erlösung durchdrungen ist. Ein erschütternder Psychothriller, der uns daran erinnert, dass die Sünden der Mütter zu den Sünden der Söhne werden.